Es setzt jetzt fort Miriam Sachse, Historikerin aus Kassel, zum Thema Maria Juchat. Habe ich das richtig? Maria Juchat, ja. Ihre Reflexion in der Zeitschrift Gleichheit zur Novemberrevolution. Miriam Sachse war auch Promotionsstipendiatin an der Rosa-Luxemburg-Stiftung und sie hat promoviert eben zu dieser Zeitschrift Gleichheit. Noch nicht?
Noch nicht.
Noch nicht. Ich habe etwas vorgegriffen. Okay, bitteschön, Miriam.
Ja, wenn man sich also fragt, wo sind die Frauen in der Novemberrevolution, dann muss man sich nur dieses schöne Bildchen hier angucken, unten rechts. Da sind sie. Und ja, ich spreche also hier zu einer Persönlichkeit, die vielleicht ja, mit Absicht zum Schluss der Veranstaltung gesetzt wurde. Ich weiß nicht, hier aus der MSPD. Ja, ich kann mit Mikrofon sprechen, kann auch ohne. Also das ist, wenn ich so zu verstehen bin, dann würde ich es vorziehen ohne. Ja? Ich kann ja auch mit. Ich muss nur auch ab und zu zum Oberweltprojektor.
Gut.
Nee, das ist so okay. Ich habe nur 3 Folien, das ist okay. Ja, ja. Ja, also, Marie Juchat war keine der schillernden Figuren der proletarischen Frauenbewegung. Sie war keine Clara Zetkin, sie war keine Lilli Braun. Aber auch Marie Juchat lebte für eine bessere Welt. Sie lebten für eine bessere Welt. Das ist der Titel einer Biografiensammlung, die Marie Juchat 1955 herausgab, in dem sie die Leben verschiedener Frauen, die wichtig waren für die Frauenbewegung, darstellte. Marie Juchat kämpfte für die Arbeiterbewegung, für die Frauen des Proletariats, doch oft nur, indem sie gegen die Symptome der ungerechten kapitalistischen Klassengesellschaft kämpfte. Es ist vornehmlich ihre Tätigkeit, für die von ihr im Auftrag des MSPD-Parteivorstandes 1919 gegründete Arbeiterwohlfahrt, AWO abgekürzt, für die Juchat heute geehrt wird. Wie zum Beispiel, indem sie, also ihr Konterfei, 2 Briefmarken prägte. Das einmal 1969 und 2003. Also wahrscheinlich haben sie alle Marie Juchat schon mal in Händen gehabt. Wer war also Marie Juchat, die am 19. Februar 1919 als erste Frau, als erste weibliche SPD-Abgeordnete in der ersten Versammlung des erstmals im allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlen erwählten Parlaments der ersten deutschen Demokratie das Wort bekam. Also es sind alles ganz historische Ereignisse. Ein Ereignis, ein Amt, eine Geschichte, die ohne die Novemberrevolution undenkbar, unmöglich gewesen wäre. Wer war die Reichstagsabgeordnete Marie Juchat, die 1933 ins Elsass emigrierte, um schließlich über Frankreich in die USA zu fliehen und 1949 nach Deutschland zurückzukehren. Jetzt kommt ein Foto. Juchat wurde 1879 in Landsberg an der Warthe, das ist das heute 80 Kilometer nordöstlich von Frankfurt-Oder gelegene polnische Gorzów-Wielkopolski. Ja, ich hatte leider keine Polnisch oder Russisch in der Schule. Sie wurde dort geboren als Tochter des Zimmermeisters Friedrich Theodor Gohlke und seiner Frau Henriette. 22 Jahre jünger als die ersten Vorkämpferinnen der proletarischen Frauenbewegung Clara Zetkin und Emma Ihrer, gehörte sie bereits der nächsten Generation politisch aktiver Frauen an. Ihre autobiografischen Skizze Kindheit, Jugend und erste politische Tätigkeit, die leider nur bis zum Sommer 1917 reicht, ist zu entnehmen, welche Umstände dazu führten, dass die älteste Tochter eines teilweise selbstständigen Zimmerermeisters erst 2 Jahre als Dienstmädchen, dann ein halbes Jahr als Fabrikarbeiterin und 2,5 Jahre als Krankenpflegerin in der Provinziallandesirrenanstalt zu Landsberg arbeiten musste. Schließlich war es ihr aber dann noch möglich geworden, die heiß ersehnte Ausbildung zur Schneiderin zu absolvieren. Mit diesem Beruf verdiente sie ihren Lebensunterhalt, bis sie ein regelmäßiges Gehalt als Funktionärin der SPD erhielt. Das ist sehr interessant, dass in Autobiografien solche Sachen enthalten sind. 3.600 Reichsmark im Jahr. Ja, sie war gut bezahlt, später dann. In ihrer Autobiografie beschreibt sie besonders ihr familiäres Umfeld in einem sehr warmen Ton. Ihre lieben, liebevollen Eltern, der Vater, der ihr den Zugang zu Büchern ermöglichte, die Mutter, die später ihren Töchtern nach Berlin folgte, um dort mit ihnen zu leben und ihnen das alltägliche Leben zu erleichtern. Sie beschreibt ihren sieben Jahre älteren Bruder Otto, der aus dem Ersten Weltkrieg als Sozialdemokrat wiederkehrte und maßgeblich das politische Bewusstsein seiner beiden Schwestern prägte. Und schließlich die 9 Jahre jüngere Schwester Elisabeth, mit der sie nicht nur eine herzliche Geschwisterliebe und Kameradschaft verband, sondern auch eine politische Gesinnung und die Bereitschaft, sich in leitenden Positionen zu engagieren. Also beide waren Reichstagabgeordnete später und beide haben gemeinsam den Weg in die Politik gegangen. Also mit ihrer Schwester Elisabeth ging Juchatsch nach Berlin und gemeinsam mit ihr gingen sie auch die ersten Schritte auf dem Weg in die große Politik. 1906 trennte sich Juchatsch von ihrem Mann, dem Schneidermeister Bernhard Juchatsch. Sie erwähnt in ihren autobiografischen Aufzeichnungen ihre Heirat nur mit den Worten: auch geheiratet habe ich. Dass ich in der Ehe nicht glücklich war, soll hier nicht besprochen werden. Nach ihrer Trennung, also 1906, die Scheidung erfolgte erst 1911, zog Juchatsch mit ihren beiden Kindern und ihrer Schwester nach Berlin. Ihre Wohngemeinschaft machte es beiden Frauen leichter, den Alltag zu bewältigen und sich so in der Arbeiterbewegung zu engagieren. Juchatsch politische Karriere war, wenn man ihren eigenen Worten, also ihre eigenen Worte zugrunde legt, eigentlich gar keine Karriere. In ihrer Autobiografie, die sie nur auf Bitten von Freunden und angesichts des Mangels schriftlicher Zeugnisse aus jener Zeit anging, betonte sie, dass es Zufälle gewesen seien, die sie an die Spitze eines Vereins, eines Regionalverbandes und schließlich des SPD-Parteivorstandes brachten. Also in den SPD-Parteivorstand. Ganz, und jetzt Juchatsch im Originalton, ganz bestimmt geschah es nicht mit meinem auf ein solches Ziel gerichteten Willen. Ich wurde immer irgendwie aufgespürt und herangeholt. Bis auf zwei sehr kleine Ausnahmen habe ich mich um keine wie immer geartete Position oder um einen Vertrauensposten in der Arbeiterbewegung beworben. Stets wurden mir diese Ämter angetragen. Das ist so eine typische Selbstbescheidenheit, die es bei MSPD-Frauen des Öfteren gibt. Erst in Berlin begannen Juchatsch und ihre Schwester, sich über die Teilnahme an Versammlungen und Diskussionen hinaus zu engagieren. Sie etablierten in Eigeninitiative in ihrem Wohnort im Osten Berlins Leseabende und untergruben damit glatt die Autorität der zuständigen Vertrauensperson Margarete Wengels. Diese nahm es den Provinzküken, so Juchatsch in ihrer Autobiografie, jedoch nicht lange krumm. Aber es war natürlich etwas, was von der Frauenbewegungsorganisation nicht gern gesehen war, dass da Frauen daherkamen, Frauenleseabende einrichteten und dabei die Vertrauenspersonen nicht gefragt haben. Die Heirat der Schwester Elisabeth führte zur Trennung der Wohngemeinschaft, der WG, und zum Umzug beider Haushalte nach Berlin-Schöneberg. Hier erst begann die bewusste und intensive Mitarbeit in der sozialdemokratischen Frauenbewegung. Bis dahin hatte Juchatsch noch keinen Blick für die Notwendigkeit der Frauenbewegung gehabt, aber sie erkannte, dass wenn sie nicht einfach nur Mitläuferin der Arbeiterbewegung sein wollte, sie den Umweg über die sozialdemokratische Frauenbewegung gehen müsse, um etwas zu bewegen. 1907 trug ihr eine Frauendeputation den Vorsitz des Frauen- und Mädchenbildungsvereins zu Schöneberg an. Sie zögerte natürlich, nahm dann aber nach Rücksprache mit der Schwester das Angebot an. Also wie sie schon beschrieben hat in ihrer Autobiografie, man kam auf sie zu und bot ihr den Vorsitz an, aber nicht, es war nicht so, dass sie sich in irgendeiner Weise danach gedrängt hätte. 1908 wurde Juchatsch Mitglied der SPD. Im Zusammenhang mit dem Druck, den sozialdemokratische Frauen als Konsumentinnen auf Händler zu den Reichstagswahlen ausübten, machte Juchatsch in ihrer Autobiografie die interessante Bemerkung: Terror von unten basiert immer auf Notwehr. Das ist also an dieser Stelle mal so. Man könnte meinen, sie ist eine von den Radikalen, aber man wird nachher sehen, dass es dem nicht so ist. Anfangs noch froh darüber, dass man die beiden Schwestern in Rixdorf, später Berlin-Neukölln, in das sie schließlich umzogen, nicht kannte und sie sich ohne Ämter darauf beschränken könnten, Versammlungen zu besuchen, nahm Juchatsch dennoch den ihr angebotenen Posten als Vorstandsmitglied des Sozialdemokratischen Wahlvereins Neukölln an. Ihr erster Auftritt als Rednerin entstand aus einem Missverständnis heraus Und Juchatsch ließ sich quasi dazu breitschlagen. Auch ihre erste Rede in einer großen öffentlichen Versammlung hielt sie nur, weil sie als Ersatz für Luise Zietz spontan einspringen sollte. Also auch dieses alles, wie sie sagte, Zufälligkeiten, alles ihr angetragene Posten und Angebote, also und dass sie eben wortgewandt ist und Reden halten kann und so. Und sie sagt auch, dass sich eben halt sehr schnell in den Wohnorten, in denen sie gelebt haben, herumgesprochen hatte, dass da mal wieder ein paar Frauen sind, die reden können. Und deswegen wurden sie und ihre Schwester immer eingeladen für öffentliche Versammlungen. Ja, und hier taucht also Luise Zietz auf. Luise Zietz, die war ja im Parteivorstand Frauensekretärin. Und die koordinierte auch die Frauenagitation im gesamten deutschen Bereich. Von Luise Zietz werden Marie Juchatsch und Elisabeth Röhl, also der Nachname der Schwester, abwechselnd mit Agitationstouren betraut, welche sich durch die Hilfe der Mutter und bewegliche Arbeitszeiten als Näherin für Konfektionshäuser umsetzen ließ. Eine dieser Agitationsreisen führt Juchatsch nach Köln. Und diese Agitationsreise erwies sich später auch als eine versteckte Bewährungsprobe. Also man hatte an hoher Stelle schon vorgehabt, sie nach Köln zu schicken, um das rheinische Gebiet, im rheinischen Gebiet Agitation zu betreiben und dort auch den Posten als Parteisekretärin anzunehmen. Nach eigenen Worten war vor allem ihre Diskretion ausschlaggebend für ihren Erfolg am Rhein. Zudem habe sie immer jede Religionsfeindlichkeit vermieden und das ist ja im katholischen Rheingebiet sehr wichtig gewesen. Sie zeigte keine Religionsfeindlichkeit, weil sie immer Achtung und Respekt vor den Überzeugungen anderer gehabt habe. 1913 kommen ihre Kinder und ihre Schwester auch nach Köln und hier entstand angesichts der realen Probleme und Notwendigkeiten erstmals die Idee einer eigenen sozialdemokratischen Wohlfahrtsorganisation. Juchatsch blieb hauptamtliche Parteisekretärin in Köln bis 1917 und war während des Ersten Weltkriegs in der Nationalen Frauengemeinschaft, in verschiedenen städtischen Körperschaften und privaten Wohlfahrtsorganisationen aktiv. Unter anderem arbeitete sie im Ernährungsausschuss und in den Wohlfahrtsorganisationen bürgerlicher Frauenvereine mit. Also Juchatsch suchte eben die Kooperation mit bürgerlichen Frauenvereinen. Das wäre eine sehr konträre Position zu Clara Zetkin gewesen, wenn Clara Zetkin eben noch in der SPD gewesen wäre. Und diese Bemühungen, mit bürgerlichen Frauenvereinen zu kooperieren und mit diesem Nationalen Frauendienst, werden von Juchatsch in ihrer autobiografischen Aufzeichnung auch nicht als kriegsfördernd reflektiert. Lediglich, wenn eine Initiative unter dem Protektorat von Frau Oberbürgermeister gestellt wurde, dann sträubte sich ihr demokratisches Gefühl gegen eine Kooperation mit den internationalen Frauengemeinschaften. Die Lösung der mit dem Krieg verbundenen Probleme empfand Juchatsch als eine Mission. Den Ersten Weltkrieg als eine große Zeit. Ihre Autobiografie schließt mit den Worten: Die große Prüfung des Ersten Weltkriegs wurde für die Frauen der Anfang für neue Verantwortung. Ja. Also eine etwas andere Sicht auf den Ersten Weltkrieg. Und man muss ja auch sagen, dass die Novemberrevolution als Ende des Ersten Weltkriegs bringt ja den Frauen dann später das Frauenwahlrecht, also die Frauen als Nutznießerinnen, als Kriegsgewinnlerinnen, was den Ersten Weltkrieg betrifft.
Das fällt an diesem Titelblatt auf.
Also das ist noch sehr gleich. Es ist der 6. Dezember 1918. Der 6. Dezember, das ist eine deutliche Zeit nach den eigentlichen Revolutionsereignissen. Und man muss sagen, dass die Gleichheit, das maßgebliche Organ der SPD-Frauen bezüglich der turbulenten Ereignisse der Novemberrevolution, leider nicht am Puls der Zeit schlägte. Nicht am Puls der Zeit ist. Dies hängt vor allem mit der Arbeitsweise der Redaktion zusammen. Also es waren schon immer 2 Wochen vorher war die nächste Nummer fertig. Und es ist deswegen natürlich, weil die Gleichheit 2-wöchig erschien. Also alle 2 Wochen. Und die Redaktion kommt leider auch nicht umhin, das ihren Leserinnen einzugestehen, dass sie eben nicht zu den Ereignissen zeitgerecht Stellung nehmen konnten und sie schreiben dann auch eine entsprechende Entschuldigung in der Gleichheit. und erklären eben halt dieses Manko. Die Reflexion der Novemberrevolution erfolgt demnach nicht besonders zeitnah, doch abgesehen davon ist eine Betrachtung der in der Berichterstattung und Beurteilung der Ereignisse vom Mariuchatsch gesetzten Schwerpunkte sehr aufschlussreich. Die Position Juchatsch war innerhalb der SPD nie umstritten. Sie bewies stets Parteiloyalität und Disziplin. Ihre Arbeit wurde von höchster Stelle geschätzt. Endlich war Frieden eingekehrt zwischen der Parteispitze und ihren SPD-Frauen. Juchatsch war der Meinung, dass die andauernden Klagen der Parteifrauen, sie und ihre Arbeit würden in den eigenen Reihen nicht ernst genug genommen, nur darüber hinwegtäuschten, dass sie anscheinend nicht in der Lage waren, sich durch ihre Tätigkeit Anerkennung zu verschaffen. Während der letzten Kriegsmonate, genauso wie in den ersten Tagen der neuen Demokratie, war genau dies ihr Ansatzpunkt in der Frauenagitation. Sie forderte die Frauen auf, durchzuhalten, den ihnen durch den Krieg zugewiesenen Posten der Ernährerin vorbildlich zu erfüllen, weil nur dies ein Beweis für ihre staatsbürgerlichen Qualitäten sei. Zum bevorstehenden Ende des Krieges, und sie war sich bewusst, dass dieses Ende ähnlich plötzlich und mehr oder weniger gewaltsam kommen könne, wie sein Anfang, schwor Juchatsch die gesamte Frauenbewegung auf die Parteilinie ein. Die radikale Konkurrenz in Gestalt der Leipziger Volkszeitung sah es dagegen so, dass Juchatsch die Gleichheit und deren Leserinnen zu kritiklosen Mitläuferinnen der nationalsozialen Mehrheitspolitik machte. Ganz im Sinne der Parteispitze interpretierte die neue Gleichheit in durchaus aggressivem Ton parteipolitische und tagesaktuelle Themen. Der Blickwinkel, den sie dabei einnahm, war ein besonders einseitiger und stets gegen die USPD-Konkurrenz gerichtet. Die Gleichheit unter neuer Führung forderte im Mai 1917 nicht ein sofortiges Ende des Krieges, sondern ein letztes Aufgebot aller Kräfte. Die dienstbeflissenen Vertreterinnen der Parteispitze Juchatsch und Schulz, und hier ist noch zu erklären, dass eben Heinrich Schulz, der vorhin schon mal erwähnt wurde, war zusammen mit Marie Juchatsch ein Redaktionsteam der Gleichheit, das aber allerdings beide 1919 abgaben, als beide in den Reichstag gewählt wurden. Die dienstbeflissenen Stellvertretenden der Parteispitze waren der Meinung, ein starkes und freies Deutschland sei die erste Vorbedingung für eine starke und freie deutsche Arbeiterbewegung sowie für die Fortentwicklung der deutschen Kultur, dieses wertvollen und wichtigen Stückes der allgemeinen Kultur. Ja, wie auch hier aus dem Artikel hervorgeht, wurden als Träger der Revolution die Arbeiter und Soldaten genannt und nicht zu vergessen die Dritten im Bunde, die Frauen. Das Ende des Krieges und das Ende der Monarchie, die Grundlegung zu einer demokratischen Republik, das Frauenwahlrecht, die als Ergebnisse aus dieser Revolution hervorgingen, seien aktiv von den Frauen herbeigeführt worden, auch wenn sie quasi über Nacht gekommen seien. Die Frauen sollten aber nicht vergessen, und das, ich werde jetzt mal ein bisschen kürzen, Moment. Also man kann feststellen, dass vor der Revolution die Gleichheit geprägt war durch Durchhalteparolen, dass man es ablehnte, einen Gewaltfrieden zu akzeptieren. Die Furcht vor Invasion durch feindliche Heere wurde geschürt. Andererseits galt die USA als Vorbild, was das Frauenwahlrecht betraf, weil sich Präsident Wilson für das Frauenwahlrecht aktiv einsetzte, indem er Briefe an Senatoren schrieb. Als Geburtsstunde der Demokratie wurde ein paar Nummern vorher noch der Eintritt der SPD in die Regierung gesehen und nicht eben ja, die Revolution. Deswegen ist es immer sehr verwirrend, wenn man sich die Nummer vom 22. November ansieht. Da ist von der Revolution noch nicht die Rede, weil eben halt erst alles später gedruckt wurde. Nach der Revolution ist es eben so, dass der Anteil der Frauen hervorgehoben wird, dass sie ja auch ihre staatsbürgerliche Befähigung dadurch bewiesen haben, dass sie die innere Front aufrechterhalten haben. Es ist aber auch so tatsächlich, dass man weiterhin auch das Wort Sozialismus verwendet. Also die Demokratie muss zum Sozialismus führen. Und dass man die politische Freiheit noch nicht als die letztendliche Möglichkeit sieht, sondern die wirtschaftliche Freiheit auch noch zu erringen ist, weil erst durch sie auch der Sozialismus gewonnen wird. Und die letzte Essenz ist aber, dass es darum geht, die Frauen zur Demokratie, zur Republik zu erziehen. Deswegen wird dann später, also dann zu Beginn 1919, wenn dann die Weimarer Verfassung verabschiedet wird, ist die Weimarer Verfassung ein Erziehungsmittel für die Leserin der Gleichheit, indem sie in Auszügen dort präsentiert wird. Ja, es ist also für Marie Juchacz die Aufrechterhaltung der Kriegswirtschaft, die die staatsbürgerliche Eignung der Frau beweist und nicht die Hungerdemonstrationen, die werden von ihr total ausgeblendet. Die aber eben, diese Hungerdemonstrationen wurden ja von Frauen angeführt. Juchacz steht für eine Generation jüngerer Sozialdemokratinnen, die die Zeit des Sozialistengesetzes, das gemeinsame Ringen von weiblichen und männlichen Sozialdemokraten um Parteitheorie und politische Beteiligung nicht als politisch Aktive miterlebt hatten. Sie hatte die SPD nicht mehr kennengelernt als eine durch die politische Repression der Sozialistengesetze geschulte und in der Illegalität sich konsolidierende revolutionäre Untergrundorganisation, sondern als eine demokratische Repräsentantin in einem bürgerlichen Parteiensystem. Eine solche SPD brauchte keine Klassenkämpferin mehr, sondern vor allem linientreue Wählerinnen. Damit bin ich am Ende.